Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Eine quasi geschenkte Stunde heute, was man in der nicht alles anfangen könnte. Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ja, diese Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit, von Sommerzeit auf Winterzeit. Basel, dahin geht es dann gleich nachher, die ticken da nochmal anders, dass das auch wörtlich gemeint ist. Das sehen Sie, wenn Sie vor dem Basler Münster stehen. Am rechten Turm, am Martinsturm, befindet sich eine Sonnenuhr. Und diese Uhr geht eine Stunde vor. Warum das so ist und wie es kam, das dann nachher, wenn wir Basel besuchen und in Münster uns umsehen. Erstmal nehmen wir einen Kaffee, damit kommen wir nach Kuba. Anschließend dann Eutin, Kroatien und eine europäische Fahrradgrenztour. Maman, wo im Pese Kaffee? On a even no supportage, on a Maman voye m'peze kafe, woy. An a yvam nan subotay, janta ma mre akite. O, sa ma pti lakay, le mè rive. 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 Café, oi. On a y vom na subotage, j'en de ma mère rite. Moussa ma p'ti la caille, les mères rite. Sa ma p'ti la caille, les mères rite. Sa ma p'ti la caille, les mères rite. Sa ma p'ti la caille, les mères rite. Ja, meine Damen und Herren, Andrea Stopp sagt nochmals willkommen und zum Sonntagsspaziergang. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich machen können. Wir möchten zunächst nach Kuba mit Ihnen reisen. Die Ureinwohner Kubas wurden von den spanischen Kolonisatoren ausgerottet. So erzählt es die sogenannte schwarze Legende von der Verwüstung der westindischen Länder durch Bartolomé de las Casas. Und so steht es auch in den Schulbüchern. Übrig blieb von ihnen nicht recht viel mehr als ein paar Ortsbezeichnungen und die Worte Huracan für Wirbelsturm oder Bojio für die palmenbedeckten Hütten, von denen man heute nur noch wenige auf dieser Insel sieht. Eingeschleppte Krankheiten, Sklaverei und andere brutale Folgen der europäischen Kolonisation löschten die Kultur der Taino aus. So glauben bis heute noch viele Wissenschaftler und Historiker. Schauen wir mal, ob wir mehr als Spuren der Taino finden. Ulrike Prinz hat sich dorthin aufgemacht und nimmt uns jetzt mit.
Ich bin unterwegs zum Chorro de Maita, dem wichtigsten archäologischen Fundort und dem größten indigenen Friedhof der Antillen. Die Skelette stammen aus den Jahren 1440 bis 1540. Sie gehen also auf die Zeit vor Kolumbus zurück und geben gleichzeitig Hinweise auf die frühen Begegnungen der Ureinwohner mit anderen Kulturen. Ein gelangweilter Museumswärter spult sein Wissen ab.
Hauptsächlich verwendeten sie die Fötusstellung und die Objekte lagen auf ihnen, verschiedene Objekte. Man sieht aber auch die ausgestreckte Haltung, die christliche, die die Anpassung unter dem Einfluss der Europäer zeigt. Hier fand man auch den Schädel eines Mestizen, Indianer und Spanier. Und da drüben können Sie ein Familienbegräbnis sehen. Bei der Frau handelt es sich um eine indianische Prinzessin. Sie starb ungefähr mit 20 oder 25 Jahren. Diese Bestattung ist sehr berühmt, weil viele Grabbeigaben bei ihr gefunden wurden.
Die Prinzessin besaß eine Halskette aus rosa Korallen, Quarz und Goldperlen und einem Vogelkopf. Auch wurde das Skelett eines nordafrikanischen Mannes freigelegt und das einer mesoamerikanischen Frau aus Yucatan. Sie gelten als die ältesten Kreolen Kubas. El Chorro de Maita ist eine der wichtigsten archäologischen Fundstätten. Er zeigt die frühe kulturelle und biologische Vermischung, die Kreolisierung, die so typisch ist für die Karibik.
Ja.
Ja, ja. Den habe ich auch noch gesehen.
Auf der anderen Seite der Straße kann man gegen ein Eintrittsgeld die Rekonstruktion eines Taino-Dorfes bewundern. Zusammen mit ein paar übergewichtigen Landsleuten besuche ich 38 lebensgroße Statuen, die den Taino-Indianern nachempfunden sind und die man bei typisch indianischen Verrichtungen sieht, beim Tanzen oder beim Hocken um die Feuerstelle. Inzwischen ist einer der Indianerdarsteller aufgetaucht.
Okay, I wait for the rest of the person of the group of the dancer and make a show for you, okay?
Okay.
In ein paar Minuten findet hier die Show statt und während meine Landsleute noch in eine Bar geschleust werden, wo sie Souvenirs kaufen dürfen, bleibe ich im palmstrohbedeckten Rundhaus, wo der Schauspieler die Show vorbereitet. Er ist im Gesicht und am Körper mit blauen Strichen bemalt und trägt einen Federschmuck und einen weißen Lendenschurz. Nach den üblichen Einstiegsfragen, woher kommst du und so weiter, frage ich ihn, ob es noch echte Nachfahren der Taino-Indianer gibt.
Nein, Nachfahren von Ureinwohnern gibt es nicht mehr auf Kuba. Es gab mal bis vor einigen Jahren die letzten Nachfahren in einer Gegend von Kuba, die Baracoa heißt.
Die anderen Touristen finden sich nun wieder ein und die Show beginnt. Es ist den meisten Kubanern selbst nicht bewusst, aber aktuelle genetische Studien an einem 1000 Jahre alten Skelett von den Bahamas belegen, dass mindestens eine moderne Bevölkerungsgruppe mit einer präkolumbianischen indigenen Gruppe verwandt ist. Das verweist die Idee von den ausgestorbenen Ureinwohnern ins Reich der Legenden. Die Taino leben noch. Auch der Stadthistoriker von Baracoa, Alejandro Hartmann, sieht das so. Ich treffe ihn in seinem herrlich kühlen Kolonialhaus im Oriente Cubano. Baracoa war die erste spanische Siedlung auf Kuba und gilt gleichzeitig immer noch als das Tor zur indigenen Welt. Hartmanns flinke Augen beginnen zu leuchten, wenn er von den Nachkommen der Taino spricht. Eine DNA-Untersuchung der kubanischen Bevölkerung hat gezeigt, dass 35,6% der genetischen Informationen indigenen Ursprungs sind. Die höchsten Werte sind in der östlichen Region Kubas zu finden. In Holguín sind es 59% und in Las Tunas 58. Doch was will das besagen?
Sieh mal, das ist ein genetischer Beweis. Aber viel wichtiger als der Gentest ist das, was wir in so vielen Wohngegenden, die wir besuchten, gehört haben. Wenn Sie sich selbst erkennen, wenn Sie sagen, meine Großmutter war eine Indianerin mit langen schwarzen Haaren, mein Großvater war Pepe, der Indianer, der lebte hier und jeder kannte ihn als Pepe el Indio. Ich glaube, die beste Identifikation ist das Konzept der Selbsterkenntnis, die Identifikation mit den Vorfahren, der Stolz, Indianer zu sein. Denn sie haben auch in den Unabhängigkeitskriegen mitgekämpft.
Hartmann kennt die Gegend hinter Baracoa, das Municipio Yateras, wie seine Hosentasche. Zusammen mit seinem Lehrer, dem Archäologen Manuel de la Calle, hat er hier seit 30 Jahren geforscht. Und er nimmt mich mit nach Kibichan. Dort soll ich mich selbst überzeugen, dass es die Taino noch gibt, beziehungsweise ihre Nachfahren. Am nächsten Morgen rumpeln wir auf schlecht geteerten Straßen durch eine hügelige, zerklüftete Landschaft. Der Weg ist gesäumt von Riesenfarnen, Sträuchern, Bananenstauden und Palmen. Hin und wieder sieht man einen Bohio, ein palmstrohbedecktes Haus. Die Flüsse sind klar und sauber. Nach etwa einer Stunde Fahrt erreichen wir eine kleine Siedlung. Hier leben Leute mit ganz unterschiedlichen Wurzeln. Auf einem Holzschild, eingerahmt von tropischen Pflanzen, steht Fernsehraum. Hartmann stellt mich seinen Bekannten haitianischer Herkunft vor, die hier in einem kleinen Holzhäuschen leben und für die kulturelle Animation der Gemeinde verantwortlich sind. Gleich holen sie die Gitarre und eine Flasche Rum hervor. Dann treffen wir im Gemeinschaftscafé eine junge Frau mit hohen Backenknochen, kupferfarbener Haut und langem, allerdings gewelltem Haar. Hartmann stellt sie mir als Taino-Nachfahrin vor. Wir plaudern etwas und trinken einen Kaffee. Ja, ihr Großvater sei Indianer gewesen und sie bestätigt, was Hartmann sagte. Es leben hier viele Menschen mit indianischen Wurzeln, aber sie selbst sieht sich als Kubanerin. Aufnehmen darf ich unser Gespräch nicht, darauf achtet mein Begleiter, weil ich keine offizielle Presseerlaubnis besitze. Doch warum wusste man so lange nichts von ihrer Präsenz?
Hier in Kuba gibt es also eine starke indianische Abstammung, die auch in den Archiven des Bistums Santiago, Camagüey und in Guantánamo im Pfarrarchiv belegt ist, wo ihre Taufen, Ehen und ihre Sterbefälle unter Indios geführt werden. 1764 eliminierte man den Begriff Indio aus dem Zensus in Puerto Rico, Santo Domingo und Kuba. 1848 bestimmt der Capitán General, also der Generaloberst, dass es keine Indianer mehr gibt und deshalb geht ihr Land in seinen Besitz über. Und das gierige Spanien hat diese Ländereien geschluckt und die Indigenen mussten sich in die Gemeinden des sogenannten oberen kubanischen Oriente zurückziehen, nach Guantánamo, Baracoa, Maicí, Yateras. Alle diese Gemeinden mussten wegziehen.
Die kubanischen Indigenen wurden aus den Registern gelöscht, unsichtbar gemacht und vertrieben. Aber in den abgelegenen Gegenden des Oriente Cubano bewahrten viele von ihnen ihre Traditionen. Über 5 Jahrhunderte nach der spanischen Kolonisation überdauerte das genetische Erbe die Beharrlichkeit einiger Taino-Worte und isolierte Gemeinschaften in den Bergen. Hier bewahren die Menschen traditionelle Techniken der Landwirtschaft und Heilmethoden. Doch nicht nur auf Kuba, auch in der Dominikanischen Republik und in Puerto Rico melden sich Taino-Nachfahren zu Wort. Hier geht es nicht nur um Identitäten, sondern auch um die Frage der Landrechte. Aber die Wiederentdeckung der indianischen Wurzeln ist bei der kubanischen Regierung nicht besonders beliebt. Warum eigentlich?
Die Revolution, die hace?
Die Revolution verbindet als integrative Gesellschaft mit Recht auf Bildung für alle, mit dem Recht auf ein Gesundheitssystem für alle, dem Recht auf Arbeit. Zweifellos kann man da keinen Unterschied zwischen den Nachfahren machen. Also die Revolution verbindet und verteilt die gleichen Rechte an alle. Wenn hier also die indianische Abstammung auftaucht, dann macht das dem Staat Sorge. Keiner kann sich einfach abspalten. Wir alle sind etwas, was man Kubaner nennt.
Zurück in der Indianershow beim Chorro de Maita, wo die Taino in ihrer harmlosen Form als Touristenattraktion gefeiert werden. Die bemalten und mit Federschmuck gezierten Schauspieler scheinen ihren Spaß zu haben. Sie simulieren eine Heilzeremonie und stellen fest, dass die Kranke nur Hunger hat. Danach tanzen und hüpfen sie auf einem Bein herum und fordern die Touristen zum Mitmachen auf.
Mabuya!
Muschelhornblasen, Heilung durch Aussaugen der Krankheit, Kriegsgeheul und Tanz mit Trommeln. Das Indianerbild, das hier, wenn auch ironisch gebrochen, erzeugt wird, will so gar nicht auf die Personen passen, die ich hinter Baracoa getroffen habe. Aber mit der Show erreichen die Kubaner wieder einmal gute Laune zu verbreiten. Und jeder darf ein paar Fotos von fast ganz echten Indianern mit nach Hause bringen.
Ja, Ulrike Prinz ist Journalistin und Ethnologin auch und war als solche auch in der Gegend unterwegs, die für Touristen normalerweise gar nicht zugänglich ist. Danke für diesen Beitrag. Wir hören ein kubanisches Liedermacher-Duo. Der Titel heißt Domingo. Das ist also ein Song über den Sonntagmorgen. Und im Text heißt es, der Sonntag wird geboren in meiner Stadt und an den Dächern hängen die Träume.
Amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que posteza al filo de una cama. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. Nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño de una mirada de humedad que se perdió en el firmamento. Amanecer y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Ja, wir verlassen Kuba und gelangen nach Schleswig-Holstein. Das können wir alles im Radio und besuchen Eutin, diese Stadt, die auch Weimar des Nordens genannt wird. Zwischen 1776 und 1829 erlebte die Stadt eine kulturelle Blüte. Der Sturm- und Drang-Lyriker Friedrich Leopold zu Stolberg, der Dichter und Übersetzer Johann Heinrich Voss, der Dramatiker Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, der Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi. Ich könnte noch so viele aufzählen. Alle gehörten zum Eutiner Kreis und lebten eben hier in Eutin. Matthias Claudius, Friedrich Gottlieb Klopstock, Wilhelm von Humboldt und noch einige mehr. Karl Maria von Weber, den darf ich auch nicht vergessen. Der Goethe-Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein lebt und wirkte seit 1808 bis zu seinem Tode 1829 in dieser Stadt. Die wollen wir uns ansehen. Ursula Menzer nimmt uns mit.
Es sind nicht die Wellen des Ägäischen Meeres an der Küste vor Ilion, an der Odysseus mit seinen Männern nach einer absurden Schlacht die Rückreise antritt. Es sind auch nicht die Wellen der Insel Ithaka, wo er nach 20 Jahren endlich ankommt und wo seine Frau Penelope noch immer wartet. Es sind die Wellen des großen Eutiner Sees. Und hier, vor den sanften Hängen des Schlossgartens, zieht nicht Odysseus Flotte vorbei, sondern der Ausflugsdampfer MS Freischütz. Die ehemalige Residenz und heutige Kreisstadt Eutin liegt inmitten der holsteinischen Schweiz, einer durch Eiszeit und Endmoränen reizvoll geformten Hügel- und Seenlandschaft. Ein Landschaftsidyll, ein Tourismusmagnet. Vor 200 Jahren war Eutin ein Magnet ganz anderer Art. Ein bedeutendes kulturelles und intellektuelles Zentrum Norddeutschlands. Hier am Ufer des Eutiner Sees übersetzte um 1800 der Altphilologe und Idyllendichter Johann Heinrich Voss griechische und römische Klassiker. Seine Übersetzung der archaischen Epen Homers in deutscher Hexameter gilt heute selbst als Klassiker. Johann Heinrich Voss kam als Rektor des Gymnasiums nach Eutin. Um ihn und seinen Freund, den Dichter Friedrich von Stolberg, versammelte sich der sogenannte Eutiner Kreis, dem später unter anderem auch der Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein angehörte. Tischbein kam als Galeriedirektor und Hofmaler des Großherzogs nach Eutin, wo er die Fürstenfamilie porträtierte und im Zeichnen unterrichtete. Tischbein war mit Goethe befreundet, den er auf seiner Italienreise nach Rom und Neapel begleitet hatte. Er ist der fast vergessene Maler des berühmten Gemäldes Goethe in der Campagna, das später durch Andy Warhols Siebdruckvariationen Eingang in die Weltkunstgeschichte fand. Seine Vorliebe für die Antike, die er mit seinem Freund Voss teilte, zeigt sich auch in seinen klassizistischen Homer-Darstellungen. Das Porträt, das er von Voss malte, hängt allerdings in Frankfurt und dessen ehemaliges Wohnhaus am Vossplatz 6 fiel leider 2006 einem Brand zum Opfer. Der berühmteste Sohn der Stadt Eutin ist der Komponist Karl Maria von Weber. Bei einem Besuch lernte er den fast 40 Jahre älteren Voss kennen, was sich fruchtbar in seinem Werk niederschlug.
Karl Maria von Weber ist in Eutin geboren, 1786. Er hat Eutin sehr schnell wieder verlassen oder verlassen müssen. Sein Vater, der als Kapellmeister aus Lübeck kam und hier an den Eutiner Hof berufen wurde, musste sich leider damit abfinden, dass die Stelle wieder gestrichen wurde. Er kam dann 1802 mit seinem Vater noch einmal kurz nach Eutin zu Besuch, hat dabei Johann Heinrich Voss kennengelernt. Der entscheidende Besuch aber für uns Eutiner ist im September 1820 gewesen, wo er auf einer sogenannten Kunstreise, also einer Konzertreise von Dresden nach Kopenhagen, unter anderem in Eutin ein Konzert gegeben hat. Diese drei Besuche zusammen ergeben nicht einmal ein halbes Jahr. Trotzdem freuen wir uns, dass wir ihn als großen Künstler, als Sohn der Stadt feiern können.
Der Eutiner Musiker und Kulturvermittler Martin Wagner weiß jedes Detail aus dem Leben und dem Werk Karl Maria von Webers und seiner Zeit und kann in seiner Stadtführung kenntnisreich von den lokalen Gegebenheiten erzählen.
So, nun haben wir das Weber-Geburtshaus erreicht, Lübecker Landstraße 48. Zu Webers Zeiten lag das Stadt bereits außerhalb der Stadtmauer.
Karl Maria von Webers Geburtshaus, ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit roten Backsteinen, liegt heute mitten in der Altstadt und ist gut erhalten. Doch die gepflasterte Straße ist laut und den Text der Gedenktafel an der Fassade in dunklem Holz und vergoldetem Lorbeer lassen wir ungelesen. Es ist angenehm, wenn sich die schwere, bemalte Schnitztür des stilvollen Weber-Cafés hinter einem schließt. Etwas abseits im Weberhain ist eine Bronzetafel mit Freischützmotiven in eine Feldsteinmauer eingelassen. Dort befindet sich auch sein Denkmal aus Marmor, das sich heute unvollständig zeigt, denn Bronzeelemente wurden im Zweiten Weltkrieg für die Kriegsbewirtschaftung geplündert.
Das Weber-Denkmal, die Büste, befindet sich im sogenannten Weberhain, einem kleinen Waldstück in Eutin gelegen, leider heute nicht mehr von vielen Menschen wahrgenommen.
Anlässlich des 125. Todestages von Karl Maria von Weber finden seit 1951 die Eutiner Sommerfestspiele in der Umgebung des Schlossparks am See statt. Und seit 25 Jahren gibt es die Weber-Tage, die in verschiedenen Musikveranstaltungen und Vorträgen Weber und seine Zeit thematisieren. In diesem Sommer stand der Einakter Abu Hassan auf dem Programm.
Karl Maria von Weber hat sehr viel Lieder geschrieben, hauptsächlich für Stimme und Gitarre, weil er selber auch ein hervorragender Gitarrist war und hat sich dann meistens selbst begleitet. Dabei verwendet er unter anderem auch Texte von Voss für einen sehr schönen Reigen beispielsweise. Allerdings haben die Texte und die Literatur von Voss für ihn noch mehr Bedeutung. Voss hat die erste Übersetzung von Tausend und eine Nacht ins Deutsche erstellt. Und die Oper Abu Hassan, die Weber geschrieben hat, kann er nur geschrieben haben, wenn er diesen Text und diese Geschichte in der Vosschen Fassung kennengelernt hat. Die Aufführung der Oper Abu Hassan machte Weber als Opernkomponisten bekannt. Das Werk mit knapp einer Stunde war natürlich noch nicht ein abendfüllendes Werk. Und wenn wir dann den Freischütz, der etwa 9 Jahre später entstanden ist, uns anschauen, ist das natürlich ein ganz anderes Kaliber für die Bühne und wird durchaus als die deutsche romantische Oper bezeichnet. Der Erfolg des Freischütz ist allerdings etwas zweischneidig. Beim Freischütz besteht die Gefahr, ihn auf das Volkstümliche zu reduzieren. Bei anderen Werken wie seiner Kantate Kampf und Sieg hat es über die Jahre eine politische Vereinnahmung gegeben, die sehr national war und eigentlich nicht seiner Intention entsprach. Das führt dazu, dass Weber es heute in Deutschland manchmal schwerer hat als im Ausland, das ihn Unbefangene betrachten kann.
Von Webers Geburtshaus weiter geht die Lübecker Straße in die Stolbergstraße über. In der Nummer 10, einem schön proportionierten Doppelhaus aus ortsüblichem Backstein, wohnte der Maler Tischbein mit seiner Familie bis zu seinem Tod 1829. Geht man die Straße weiter, gelangt man an die Seepromenade und an den Anleger, von dem die MS Freischütz erneut zu einer Rundfahrt in See sticht. Wer sich mit Eutin befasst, trifft immer wieder auf das Prädikat Weimar des Nordens. Wie der neueste Forschungsband der Eutiner Landesbibliothek darlegt, hat das Städtchen im ausgehenden 18. Jahrhundert eine kulturelle Blüte erfahren. Die Welt war hier in Eutin zu Hause, heißt es da. Denn Johann Gottfried Herder, Klopstock, Matthias Claudius, Wilhelm von Humboldt und weitere bedeutende Persönlichkeiten suchten den Gedankenaustausch mit dem Eutiner Kreis. Aber der Vergleich mit Weimar ist zu hoch gegriffen, geben die Forscher zu bedenken. Der inspirierenden Begegnung mit Weber, Voss und Tischbein in Eutin kann dies jedoch nichts anhaben.
Ursula Menzer berichtete aus Eutin. Die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens, hat Jean-Paul gesagt. Und wir hören, der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius, der um 1800 eng mit dem Eutiner Kreis verbunden war. Gleich dann aufs Fahrrad nach Basel und Kroatien.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, alles ist relativ heute offenbar auch ein wenig die Uhrzeit. Man kann es nicht oft genug sagen. 12.10 Uhr ist es gleich. Andrea Stopper, Mikrofon, die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wissen Sie, was Albert Einstein über die Relativitätstheorie gesagt hat? Er hat gesagt, mir ist es eingefallen, während ich Fahrrad fuhr. Und wir unternehmen jetzt gleich eine Radtour entlang der damals schwer bewachten Grenze zwischen Ost und West. Über 1000 Kilometer durch die Mitte Europas. Diese Route, die wir fahren, ist Teil des Europa-Radwegs Eiserner Vorhang, der von der Barentssee hoch im Norden bis zum Schwarzen Meer reicht. Zunächst aber Musik, ein slowakisches Tanzlied mit ungarischen Einflüssen. Seien Sie herzlich willkommen.
Janči, Janči, milý synu, uče dobre tancovat, vez valašku ponad hlavku, bude z tebe dobrý chlap. Navarili kuru, sami jedli, sami pili, nam dali fazulju. Kazali nam špivac, špivaj harlo, nie nadarmo, treba ho polivac.
Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel empor schwitzt und sie dann wieder hinuntersaust, hat Ernst Hemingway gesagt. Vor 10 Jahren, so lange ist das schon her, zum 20. Jubiläum des Mauerfalls, hat meine Kollegin Eva Firzler für den Sonntagsspaziergang die Sendung, die Sie jetzt gerade hier hören, die frühere innerdeutsche Grenze mit dem Rad erkundet, von Hof bis zur Ostseeküste. In diesem Jahr, nun ist sie wieder auf Grenztour gegangen, entlang des Eisernen Vorhangs, der ja nicht mehr da ist. Zwischen Tschechien, Slowakei, Ungarn auf der einen Seite und Österreich auf der anderen und weiter an der ungarisch-jugoslawischen Grenze, heute Slowenien, Kroatien und Serbien. Von Znaim in Südmähren bis ins südungarische Szeged, meist weit ab von ausgetretenen Touristenpfaden. Sie hat erlebt, wie unterschiedlich sich die früheren Enden der jeweiligen Welt entwickeln, hat blühende Landschaften gesehen, aber auch verfallene, fast leere Dörfer. Von der ehemaligen Grenze ist kaum etwas geblieben, aber es gibt Mahnmale, Museen, Erinnerungsstätten. Und es gibt einen nagelneuen Grenzzaun zwischen Ungarn und Kroatien. Los geht's, Eva, tritt in die Pedale.
Österreich und Tschechien sind die Ausnahme. So gut wie hier ist die Radroute sonst nirgends ausgeschildert. Eurovelo Nummer 13. Am Rand des Dorfes Schatow, 3 Fahrradtage nordwestlich von Bratislava, wurde ein Bunker zum Museum. Daneben ist alte Grenzbefestigung erhalten. Jaroslav Pokorny ist der Mann für alles. Marina Sedlakova übersetzt.
Es war am Anfang mit den Minen. Das war direkt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann haben wir diese Drahtwand gebaut und wir haben die sogenannte elektrische Wände verwendet hier. Aber es war damals nicht so viel Strom und dann ist das gelöscht worden von den Tieren sehr oft. Also es war nicht so verlässlich. Ja. Erst später haben wir verwendet Signalwände. Der Besucher kann das auch sehen, auch die alte Signalwand.
Dieser und viele andere Bunker wurden in den 1930er Jahren gebaut, als die junge Tschechoslowakei Angst hatte vor einem deutschen Angriff. Genutzt wurde er bis zum Beitritt Tschechiens zur NATO. Nicht nur an der innerdeutschen Grenze herrschte ein tödliches Regime, auch an der tschechoslowakischen zu Österreich. Zwischen Mikulov und Waltice berichten Infotafeln am Weg von geglückter Flucht, mit Ballon durch Tunnel, getaucht durch die Thaya. Aber auch von den vielen, viel mehr Opfern, die es nicht geschafft haben. Die beiden sehenswerten Städtchen Mikulov und Waltice profitieren von der offenen Grenze. Beide mit herrschaftlichen Schlössern in nur 15 Kilometern Abstand. Waltice gehört sogar zum Weltkulturerbe. Zwischen der March-Morava-Mündung und Bratislava war die Donau die Grenze. Durfte man nicht ans Flussufer, erzählt Iveta Schimove.
Weil es für uns illegal war, über die Grenze zu kommen. Es gab drei Linien von Stacheldraht hier. Und diejenigen, die aus der Tschechoslowakei weg wollten, wurden dann an der Grenze erschossen. Und der Soldat, der das gemacht hat, bekam 2 Wochen extra Urlaub.
Meist sind wir im Grenzgebiet ziemlich allein, nicht jedoch in Bratislava. Die slowakische Hauptstadt ist mit ihrer restaurierten Pracht der österreich-ungarischen Monarchie beliebter Stopp der Donaukreuzfahrten. Als im 16. Jahrhundert die ungarische Hauptstadt Buda von den Osmanen erobert wurde, machte man die Provinzstadt Pressburg zur zeitweisen Hauptstadt. Für fast 300 Jahre war sie dann auch Krönungsstadt der ungarischen Könige. So trägt die Spitze des Doms kein Kreuz, sondern eine Krone.
Es ist die Kopie der Stephanskrone, die während den Krönungen von Königen oder Königinnen von Ungarn benutzt wurde. Und die Krone dort oben scheint so klein zu sein, aber sie ist so groß wie ein Volkswagen Polo. Und 8 Kilogramm von Gold wurde nur zur Vergoldung benutzt.
Da die Mieten- und Grundstückspreise in Bratislava ordentlich gestiegen sind, baut man sein Häuschen mittlerweile gegenüber in Österreich. Im Grenzdorf Kitzsee ist so in wenigen Jahren die Einwohnerzahl gesprungen, von 1.000 auf 4.000. Und manch Bauer hat seinen Acker vergoldet. Doch Gerhard Bachmann, Bürgermeister im benachbarten Deutsch-Jahrendorf, das auch wächst, nur deutlich langsamer, Bachmann sagt, man dürfe seine alteingesessenen Leute nicht überfordern. Neben Deutsch-Jarendorf gibt es auch Kroatisch-Jarendorf.
Ich muss mit der Geschichte wieder weit zurückgehen. Nach den Türkenkriegen, 1683, glaube ich, da war das alles verwüstet. Das sind ja über Ungarn, Pannonien bis Wien. Und da war das komplett leer. Und dann hat man ja die Schwaben, Sachsen in Rumänien, Siebenbürgen angesiedelt. Und Kroaten oder von den anderen Kronländern hat man dann da in die Bevölkerungslosen umgesiedelt. Wir haben da Slowenen, Kroaten, Deutsch, Ungarisch, Minderheiten, auch Roma und Sinti. Das hat bei uns immer super funktioniert. Also wir haben immer 5 Kulturen gehabt und da hat es nie Probleme gegeben. Aber jetzt mit den Slowaken, was sie nicht anpassen, wird sicher zu Spannungen kommen.
Wir treffen uns im Skulpturenpark am Dreiländereck. Die Kunstwerke erinnern an die einst undurchlässige Grenze.
Wir waren der östlichste Punkt von der westlichen Welt.
Und von allem abgeschnitten. Nun ist sein Dorf mitten in Europa.
Jetzt haben wir über die Europäische Union ein Förderprojekt mit 85% Förderung. Und diese Straße ist jetzt neu gemacht worden. Und auch im Zuge machen das jetzt die Ungarn. Und dann kommt sogar ein Autobahnanschluss, der verbindet die Bratislava mit Győr und Moson. Und wir rücken jetzt praktisch ins Zentrum zwischen Wien, Pressburg und Moson, Győr, Budapest. Also wenn man das nimmt, sind eigentlich die drei Hauptstädte von den früheren Kronländern jetzt wieder voll miteinander verbunden.
Auch und besonders in Slowenien und Kroatien verweisen viele Tafeln auf EU-Förderung. Dorferneuerung, Straßen, Kanalisation, Haussanierung, kleine Pensionen, Hochwasserschutz. Die Einheimischen sind stolz auf das, was sie geschaffen haben. Und dankbar für die Hilfe. Halleluja, EU. Und wenn heute ein Schuss knallt, dann ist das keiner. Das Geräusch soll die hungrigen Vögel von den Weinbergen fernhalten. An anderer Stelle kommen Adlerschreie vom Band oder man nutzt die Technik der Urgroßeltern. Kleine, klappernde Windräder. Oft radeln wir durch Weinberge, die überall gepflegt sind. Bei Heiligenbrunn liegt oberhalb des Ortes das Kellerviertel. Hier wohnt keiner, nur Weinkeller dicht beieinander. Kleine, zweigeschossige Häuschen, 100 bis 200 Jahre alt. Oben steht die Presse, durch ein Loch im Boden fließt der Traubensaft in Behälter im unteren Raum, in dem der Wein gelagert wird. Josef Muig fragt uns, wollt ihr einen Sturm trinken? Er hat vor wenigen Tagen mit der Weinlese begonnen und Sturm kommt von stürmischer Gärung. Josef im Burgenland ganz im Osten Österreichs erzählt von 1921.
Noch Kriegsende. 1918 war der Erste Weltkrieg aus und 1921 ist nach der Volksabstimmung das Burgenland zu Österreich gekommen.
Vorher war die Stadt Sombathe nahe und regionales Zentrum. Dann lag sie plötzlich im Ausland und die Dörfler hatten es richtig weit bis Graz. In Bildein erinnert das burgenländische Geschichtenhaus auch an diesen Staatswechsel. Bürgermeister Walter Temmel begrüßt uns so wie einst der Ausrufer.
Es wird kundgemacht. Wir begrüßen die Interessierten aus Deutschland recht herzlich bei uns im burgenländischen Geschichtenhaus. Es freut uns, dass sich wer interessiert, den Eisernen Vorhang abzufahren. Und herzlich willkommen in Bildein, das Dorf ohne Grenzen.
Diese burgenländische Tradition hat sich hier bis vor 10 Jahren gehalten.
Das war bei uns wirklich in jeder Ortschaft üblich, dass man meistens in den früheren Zeiten landwirtschaftliche Nachrichten praktisch an die Bevölkerung gebracht hat. Ich habe das irrsinnig gern gemacht, weil eben die Leute sind zusammengekommen und haben natürlich nachher getratscht.
Um 1990 hatte der Ort den vermutlich jüngsten Gemeinderat von ganz Österreich. Alles junge Leute Anfang 20. Das jährliche Rockfestival Picture One gibt es immer noch.
Es war eine Aufbruchstimmung. Das war ein gemeinsames Dorfziel. Bildein, das Dorf ohne Grenzen. Das heißt, wir wollen keine Grenzen haben zwischen den ehemaligen Gemeinden, Ober- und Unterbildein, aber auch zwischen Touristen, was herkommen. Und, das war uns ganz, ganz wichtig, auch gute Verhältnisse zu den ungarischen Nachbarn. Da waren wir praktisch vorher immer abgeschnitten.
Auch die Menschen hier hatten sich über Jahrhunderte nach Sombathe orientiert. Dann eben kam das Burgenland zu Österreich und Bildein war am Ende der Welt.
Deshalb ist es auch erklärbar, dass gerade hier in dieser Region, diesen sogenannten Pinkerboden oder unteres Pinkertal, prozentmäßig die meisten nach Amerika ausgewandert sind, weil sie hier keine Hoffnung hatten oder wenig Zukunftsperspektiven.
Schon 1987 fragte der ungarische Innenminister István Horváth, wozu brauchen wir noch den aufwendigen Grenzzaun? Der war marode und hätte erneuert werden müssen, erzählt Laszlo Nagy.
Worüber wir uns kaputt gelacht haben, das wussten wir nicht bis zur Wende. Das sind der ganze Ostblock. Die haben keine einzige metallurgische Firma gefunden, welche so eine Qualität produzieren konnte. Weil dieser durfte kein Rost haben. Wenn irgendwo wegen der Rost das gebrochen wird, dann leitet der Strom nicht. Und die haben das von Frankreich gekauft. Das ist nur mein Problem, dass Ungarn, weil in einer schlechten ökonomischen Situation war damals, mit harten Devisen der Eisernen Vorhang einkaufen musste aus Frankreich.
Laszlo Nagy ist einer der Gründer des Ungarischen Demokratischen Forums, das im August 89 das paneuropäische Picknick organisiert hatte, an der Grenze nahe Sopron. Schon vorher hatte Ungarn Teile der Grenzbefestigung abgebaut.
Bei der Picknick, wir wollten einfach die Reste der ungarischen Eisernen Vorhang als Kulisse verwenden, um gegen die Berliner Mauer zu protestieren. Das haben wir gemacht. Wir haben nicht protestiert gegen den ungarischen Eisernen Vorhang, das war schon weg. Wir haben kaum einen Platz gefunden, wo noch intakt Zaun war, weil wir mussten so einen Platz haben. Wir haben das in die Presse gesagt, dass jeder kann kommen, kann ein Stück schneiden von diesem Zaun und das Souvenir nach Hause zu bringen. Deshalb sind 25.000 Leute gekommen.
Ungarn und Österreicher, die beiderseits der Grenze wohnten. Doch in die Geschichte ging das Picknick ein, weil mehrere hundert DDR-Bürger die offene Grenze zur Flucht genutzt hatten. Daran erinnert ein Park direkt an der Grenze mit Infotafeln, Denkmal und Friedensglocke. Weiter im Süden, in Ungarn, Slowenien, Kroatien, kommen wir durch abgehängte Orte mit verfallenden Häusern neben bewohnten, renovierten. Viele ziehen weg. Doch es gibt auch aufstrebende Dörfer, wie Molve in Kroatien, mit Sportanlagen, Schule, Kindergarten, guten Straßen, renovierten Häusern.
We have gas. It's rich field here in Moldova.
Es gibt ein Erdgasfeld, erzählt die 24-jährige Ivana Ivanchan. Und die Gemeinden werden am Ertrag beteiligt. Trotzdem sind viele ihrer Schulfreunde nicht mehr da. Sie gehen weg zur Ausbildung und die meisten kommen nicht zurück. Ich habe Ivana gefragt, ob ihre Eltern oder Großeltern vom Eisernen Vorhang erzählt haben.
No. Because we had a war between us and Serbia.
Nein, nichts. Denn vor fast 30 Jahren war der Krieg zwischen Kroatien und Serbien. Darüber wird gesprochen. Seit unserem Start im tschechischen Znojmo konnten wir beliebig die Länder wechseln. Mal sind noch die Reste einer Grenzstation zu erkennen, mehr nicht. Bis wir von Ungarn nach Kroatien kommen. Grenzübergang, Ausweiskontrolle, ein hoher, langer Zaun mit Stacheldraht gesichert. Ungarns Antwort auf die kroatische Flüchtlingspolitik der jüngsten Zeit.
Croatian politics were, we will help you to go to the European Union. But don't stay here.
Die Kroaten wollten die Flüchtlinge schnell loswerden und haben sie sozusagen durchgereicht bis zur ungarischen Grenze. Dann hat Ungarn dicht gemacht. Zwei Fahrertage begleiten wir mehr oder weniger dicht den Lauf der Drau. Mal ist der Fluss die Grenze, mal sehen wir auf der Landkarte die wild geschlungene Grenzlinie neben den Schlingen des Flusses liegen.
It's fast and it's strong, so
die Drau kommt aus den Alpen, ein schneller, wasserreicher Fluss, der Geröll mitbringt, damit sein eigenes Flussbett verschüttet und sich in dem flachen Land ein neues schafft. Immer wieder verändert der wilde Fluss seinen Lauf und hinterlässt abgeschnittene Altarme. Hier sind seine Ufer nicht befestigt wie in den Bergen. An der Drau folgen wir dem ausgewiesenen Drau-Drava-Radweg. In Österreich, Tschechien und der Slowakei ist der Eurovelo 13 ausgeschildert. Nicht immer. Und in Südungarn gibt es ab und zu Wegweiser Cross-Border-Bike-Tour. Ohne Radtourenbuch oder elektronische Helfer kommt man nicht weit. Das Radtourenbuch klebt oft am Grenzverlauf, nimmt jeden Bunker mit. Die Wegweiser an der Straße kürzen gelegentlich etwas ab. Doch manchmal sind die Wege an der Grenze die einzigen halbwegs Befestigten. Wir freuen uns über nagelneuen, glatten Asphalt, fluchen aber auch über uralten, löcherigen. Besonders, wenn es bergauf und ab geht. Bei Batina überqueren wir die Donau. Von Kroatien rüber nach Serbien. Auf einem Felsen am Westufer erinnert ein Denkmal an die Schlacht von Batina 1944. Auf dem Ostufer informiert eine Ausstellung. Die Schlacht von Batina war die größte während des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien, erzählt der Historiker Nikola Gucunja.
This museum was built on the starting point from where partisans start to crossing on the other side of the river.
Das Museum steht an der Stelle, wo die Partisanen die reißende Donau in Fischerbooten überquerten. Gebaut 1981. Damals in Jugoslawien gehörten Museum und Denkmal zusammen. Jetzt liegt das Monument in Kroatien und das Museum in Serbien. Wir haben unsere Radtour begonnen im tschechischen Znojmo, 3 Fahrertage vor Bratislava, und erreichen nach 1100 Kilometern das sehenswerte Szeged in Südungarn. Es ist nicht nur eine Reise durch ganz unterschiedliche Landschaften. Weinberge, das Weltnaturerbe Neusiedler See, Ostausläufer der Alpen, Pannonische Tiefebene und Pusta. Es ist auch eine Reise durch die europäische Geschichte. Wir waren in 7 Ländern: Tschechien, Slowakei, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Ungarn. Da kann man schon durcheinander kommen. Wie grüße ich gerade? Dobri den, dobar dan, junapot oder grüß Gott?
Eva Firzlaff war einmal mehr entlang der einstigen Ost-West-Grenze mit dem Rad unterwegs. Nur noch ein Gruß an alle Radler. Claude Pepper, US-amerikanischer Jurist und Politiker, hat's gesagt: Das Leben ist wie Radfahren. Du fällst nicht, solange du in die Pedale trittst.
Egyet pánik.
Anfangs der Sendung hatte ich Ihnen erzählt, dass die Sonnenuhr am Martinsturm des Basler Münsters eine Stunde vorgeht. Der Grund: Basel hatte während 400 Jahren seine eigene Zeit. Diese Zeit galt bis ins Jahr 1798. Die Uhren in Basel zeigten beim höchsten Sonnenstand nicht etwa 12 Uhr an, sondern 1 Uhr. Man zählte also nicht die abgelaufene Stunde, sondern die erste anbrechende Stunde. Und das hat mit den Horen zu tun, den Gebetszeiten. Diese wurden auf die modernen Stunden übertragen, nach Basel. Also vor 1000 Jahren wurde das Basler Münster im Beisein von Kaiser Heinrich II. Geweiht. Der markante Dom hat eine bewegte Geschichte, war Schauplatz eines Konzils und hat eine besondere Rolle in der Reformationsgeschichte der Schweiz gespielt. Alfred Schmitz war für uns in Basel und hat der interessanten Kathedrale einen Besuch abgestattet und dabei so einige Geheimnisse und Besonderheiten entdeckt.
Man kommt ganz schön aus der Puste, wenn man über die steilen Wege hoch zum Basler Münster geht. Im höchsten Teil der Altstadt gelegen, 40 Meter oberhalb des Rheins, steht die markante, aus rotem Sandstein erbaute Kirche. Mit ihren gotisch verspielten Türmen und dem bunt gedeckten Dach ist sie das optische Wahrzeichen und die meistbesuchte Touristenattraktion der Stadt. Dorothea Schwinn-Schürmann ist Kunsthistorikerin und begeisterte Münsterexpertin.
Wir stehen jetzt also hier auf dem Münsterplatz, direkt vor der Westfassade des Basler Münsters. Das ist einer der großen, schönen Plätze Europas. Längsrechteckig, sehr groß und umstellt eigentlich mit Domherrenhäusern, die aus dem Mittelalter stammen und dann in der Barockzeit verändert wurden. Weiter hinten an der einen Seite sieht man den sogenannten kleinen Münsterplatz, der ist mit Kastanienbäumen bestellt. Und wenn man jetzt dem kleinen Münsterplatz entlang nach Osten schreitet, dann kommt man auf diese Aussichtsterrasse am Chor des Basler Münsters. Von der Chorterrasse, von dieser Pfalzterrasse, hat man einen wunderschönen Blick über den Rhein, über Kleinbasel, also den kleineren Stadtteil von Basel, und jenseits des Rheins in den Schwarzwald.
Geht man an der Seitenfassade des Münsters vorbei, zu diesem wirklich lohnenswerten Aussichtspunkt, sollte man sich die Galluspforte etwas näher anschauen. Dieser Zugang zum Querschiff der Kirche stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1185. Reich verziert mit wunderbar filigranen Steinfiguren, gilt er als eines der ältesten noch erhaltenen Figurenportale im deutschsprachigen Raum. Darüber ein großes, rundes Fenster. Von seinem Mittelpunkt gehen 16 kleinere Glassegmente ab. Glücksrad wird das Fenster wegen seiner besonderen Form genannt.
Unterhalb dieses Glücksrads haben wir an der Fassade einen Riss, der wirklich noch ganz deutlich sichtbar ist. Das ist ein Riss, der während des Erdbebens von 1356 entstand und dann in der Folge durch solche Eisenklammern gesichert wurde.
Damals wurden große Teile der Stadt verwüstet und auch das Münster stark beschädigt. Mit viel Geld und großem technischen Aufwand errichtete man auf den Ruinen ein neues Münster, das schon im Jahr 1500 vollendet wurde. Wuchtig eingerahmt von den beiden Haupttürmen, benannt nach den Heiligen Georg und Martin, deren Steinstatuen in luftiger Höhe zu sehen sind, befindet sich das stattliche Hauptportal. Wir nutzen ein kleineres und sehr bescheiden wirkendes Seitenportal und betreten das Kirchengebäude, dessen Innenraum ungewöhnlich hell erscheint. Das war im Mittelalter noch anders.
Mit der Reformation hat man dann alle Glasfenster ausgebaut und hat eine Blankverglasung eingefügt. Wie wir sie hier, wenn wir im Mittelschiff nach oben schauen, wie wir es dort eigentlich noch sehen. Und erst im 19. Jahrhundert, im Zuge der Mittelalterbegeisterung, der Gotikbegeisterung in ganz Europa, hat man wieder angefangen, farbige Glasbilder einzusetzen. Und seitdem sind eben auch hier im Münster, im Chorbereich, wieder farbige Glasfenster eingesetzt worden.
Doch auch zur künstlichen Beleuchtung des Münsters weiß Dorothea Schwinn-Schürmann eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen.
Wir konnten aufgrund von Fotos aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eruieren, dass man damals 1877 Gasbeleuchtung eingeführt hat. Unterhalb der Emporenzone im Bereich dieses umlaufenden Würfelfrieses hat man ein Metallrohr verlegt durch den ganzen Innenraum, hat 800 Löcher reingebohrt und hat da Gaslicht erzeugt.
Diese explosionsgefährliche Bausünde war das Resultat einer blinden Begeisterung für die neuen Errungenschaften des Industriezeitalters. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis man schließlich erkannte, dass diese Gasleitung nicht nur eine optische Vergewaltigung des Kirchenraums war, sondern durch die enorme Hitzeentwicklung auch die Bausubstanz des Münsters in Mitleidenschaft zog. Mit elektrischem Strom als neue Energiequelle suchte man schließlich nach einer anderen, besseren Lösung.
Und hat dann den Auftrag gegeben an einen jungen, 22-jährigen Basler, große Radleuchter anzufertigen. Das Schlingwerk in dem umlaufenden Reif, das sieht ganz nach Jugendstil aus. Wenn wir die Türmchen anschauen, die sind pagodenförmig ausgestaltet und so schön etwas dunkel eingefasst, die erinnern von der Form her an Art Deco. Unterhalb dieser Türmchen hängen kleine Lampenschirme, die durchbrochen sind von Farbverglasung, also von rotem und blauem Licht. Und die erinnern ihrerseits an die Byzantinik. Wenn man die Apostelfiguren anschaut, die die Vorderseiten dieser Türme zieren beim Vierungsleuchter vorne, der etwas größer ist, dann sehen wir, das sind expressionistische Figuren. Denn der Basler Künstler, dieser Fritz Stöcklin, der war hier einem expressionistischen Künstlerkreis angeschlossen, das Neue Leben, und hat eben diesen expressionistischen Stil vertreten. Gehen Sie mal voraus, einfach ja. Bis zum nächsten Ausgang.
Nicht filigran, sondern sehr robust ist ein weiteres architektonisches Highlight, das wir uns jetzt anschauen wollen. Dafür geht es durch eine kleine Holztüre und über einen engen, staubigen Treppenaufgang Richtung Dachboden. Nach einer weiteren Tür stehen wir auf einem Holzsteg, der den riesigen Raum über dem Lang- und dem Querhaus kreuzförmig durchzieht. Unter uns ragen mal rund, mal spitz die Oberteile der grauen Deckengewölbe empor. Wie eine Hügellandschaft sieht das aus. Doch der eigentliche Hingucker ist eine riesige, komplexe Stahlkonstruktion, die seit Ende des 19. Jahrhunderts den Originalholzdachstuhl aus dem Mittelalter ersetzt.
Die Akten, die besagen, dass man eben damals wirklich unter dem Eindruck des Dachstuhlbrandes des Frankfurter Doms von 1867 stand und des Folgebrandes in der Kathedrale von Metz.
Also setzten die Architekten lieber auf die damals neue Stahlträgertechnik, wie sie auch beim Kölner Dom und beim Ulmer Münster angewendet wurde. Ein verheerender Brand wie bei der Pariser Kathedrale Notre Dame ist daher in Basel nicht zu befürchten. Wieder im Innenraum angelangt, treffe ich den Historiker Stefan Hess, der mir von der spannenden Religionsgeschichte erzählt, die das Basler Münster erlebt hat. Von seinen Ursprüngen in frühchristlicher Zeit, von der Weihe durch Kaiser Heinrich, von einem wichtigen Konzil bis hin zur Reformation. Dass in der seit 1529 reformierten Kirche dennoch eine katholische Lichtgestalt ein Ehrengrab erhielt, ist eine weitere Besonderheit des Münsters. Das Grabmal des aufgeklärten Philosophen und Theologen Erasmus von Rotterdam.
Ich habe ganz viele Reiseberichte ausgewertet nach Beschreibung des Münsters. Die Hauptattraktion im 16. und 17. Jahrhundert in Basel-Münster war nicht die Türme, es war das Erasmus-Epitaph. Und das kann man bis heute sehen. Wenn Sie mal schauen, Sie sehen da eine Datierung 1638. Das sind Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kritzeleien, alle aus dem 16. und 17. Jahrhundert, sehr häufig, soweit man sie identifizieren kann, von Studenten, die sich da verewigt haben bei dem sehr verehrten Erasmus von Rotterdam.
Auch heute noch ist das aufwendig gestaltete Grabmal mit seiner lateinischen Inschrift ein Besuchermagnet im Basler Münster, das nicht nur als Kirchenraum, sondern auch als Kulturstätte genutzt wird. Im Jubiläumsjahr wird das Münster sogar zur Theaterbühne. In einem Stück mit vielen Schauspielern werden die wichtigsten Stationen aus der spannenden Geschichte des Münsters thematisiert. Eingebettet ins Jubiläumsprogramm sind auch die beliebten Orgelkonzerte, die hier regelmäßig stattfinden. Präsentiert werden dabei Werke alter Meister wie Bach oder Brahms, aber auch zeitgenössische Stücke. Andreas Liebig ist seit 5 Jahren Organist im Münster. Wenn er von der Matthias-Orgel spricht, die vor 16 Jahren nach einem aufwendigen Umbau in Betrieb genommen wurde, gerät er ins Schwärmen.
Und gerade jetzt bei diesem herrlichen Morgenlicht kommt der Prospekt sehr schön zur Geltung. Es ist ein asymmetrischer Prospekt mit 2 Türmen, die unterschiedlich hoch sind, wie die Münstertürme, wie der Georgsturm und der Martinsturm. Und innerhalb der Türme haben sie nochmal Pfeifentürme, die auch asymmetrisch sind, die das auch aufnehmen. Was wichtig war für die Denkmalbehörde war, dass das Westfenster wieder freigelegt wird. Und das ist, wenn wir hier unsere internationalen Orgelkonzerte einmal im Monat haben, um 18 Uhr, wunderschön das Licht, was durch das Westfenster in das Kirchenschiff strahlt. Und die Leute sitzen also hier ganz andächtig mit gefalteten Händen und hören Avantgarde-Musik.
Ihnen noch was zur Orgel sagen. Ihre Vorgängerin, die Baslerinnen und Basler, waren nicht wirklich zufrieden mit ihr, weil sie falsche Töne spuckte, wurde nach Moskau ausrangiert. Ein Stück der Orgel aber musste in Basel bleiben. Das Register Nummer 65, Prinzipalbass 32 Fuß, eine 10 Meter hohe Flöte aus Holz aus dem Jahre 1850, ein vibrierender Bass. Im Radio kaum hörbar. Das riesige Stück darf die Schweiz nicht verlassen, da es zum Schweizer Kulturerbe gehört. Ui. So, ein paar Sekunden der Musik. Eine bekannte serbische Sängerin mit einem bosnischen Volkslied. Ein Mann verkündet seiner Geliebten, dass er eine andere heiraten wird. Und sie sagt, gut für dich, ich heirate auch bald.
Чую мередію
Kroatien, meine Damen und Herren, erlebt seit über 50 Jahren jedes Jahr aufs Neue den Reiseboom der Winnetou-Fans. Die kommen meist in Verkleidung, buchen Touren mit und ohne Pferd. Alle sind getrieben von der gleichen Sehnsucht. Sie wollen in die Fantasiewelt ihrer Filmhelden eintauchen. Seit 8 Jahren kommt nun eine neue, ganz andere Fangemeinde nach Kroatien, die Fans von Game of Thrones. Und die verteilen sich allerdings nicht auf eine Fläche von rund 300 Quadratkilometern, sondern in der Stadt Dubrovnik. Eindrücke von Heike Braun.
Gewellte, weißblonde, teilweise geflochtene Haare, die bis an die Hüfte reichen. In Game of Thrones trägt Daenerys Targaryen, die Regentin der 7 Königslande, diese auffallende Haarfrisur. Wenn die Thronies, wie die Fans der Filmserie sich untereinander nennen, auf der Stadtmauer von Dubrovnik unterwegs sind, dann fast immer mit Smartphone, Tablet oder iPhone in der Hand und meistens gut gelaunt. So wie die 23-jährige Juliette Fischer, die eigens aus den USA anreiste. Zu Hause wird sie in ihrem Outfit oft belächelt. Hier in Dubrovnik fühlt sie sich als Teil einer Gemeinschaft.
It's just so nice to be around other people that are like us and can understand us. It's just like a big family.
Es ist toll hier zu sein. Die Leute mögen uns und verstehen uns. Wir sind wie eine große Familie. Ich habe immer ein Tablet dabei, damit ich mein Selfie nicht an der falschen Stelle der Stadtmauer mache. Das hier ist genau die Stelle, wo die Drachenmutter im Film gestanden hat. Atemberaubend. Das ist wie Weihnachten.
It's like Christmas.
Juliette ist ganz aufgeregt, genau wie ihr 20-jähriger Bruder Sean. Er ist wie Jon Snow, einer der Hauptdarsteller, angezogen. Dass noch mindestens 10 andere Männer genauso verkleidet sind, stört ihn nicht.
Es ist toll, dass wir alle gleich aussehen. Meine Güte, wir sind in Königsmund und da ist die Schwarzwasserbucht. Es läuft mir kalt den Rücken herunter. Wir haben eine großartige Zeit hier.
Jean und seine Schwester Juliette wissen genau, dass sie in Kroatien sind. Schließlich haben sie eine rund 25-stündige Anreise hinter sich. Für beide ist Dubrovnik aber King's Landing. Bei den deutschen GOAT-Fans heißt die Weltkulturerbestadt Königsmund. Ob aus Deutschland, den USA oder Großbritannien, von Dubrovnik spricht unter den GOAT-Fans keiner. Bei den Anhängern der Serie verschmelzen mit dem Tablet in der Hand Realität und Fantasie.
Wir haben nicht verstanden, warum die Drachenmutter diese tolle Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat und warum sie auf die Seite des Bösen wechselt. Ich habe sie geliebt, weil sie so eine edle Herrscherin war. Wir Goatees hatten ja immer gehofft, dass die Serie doch noch weitergeht. Aber ohne Hauptfigur und ohne Hauptstadt, wie soll das gehen?
Der Blick der jungen Frau geht in Richtung Bucht. Zu sehen ist dort das mächtige und gut erhaltene Fort Boca aus dem 15. Jahrhundert. Für GOAT-Fans ist hier die Stelle, wo die Guten und die Bösen um die Herrschaft über King's Landing kämpften. In Dubrovnik findet jedes Jahr im August ein Sommerfestival mit abschließendem Feuerwerk statt. Tausende Künstler aus aller Welt kommen dafür nach Kroatien, um in der historischen Kulisse der Weltkulturerbestadt auftreten zu können. Auch der Althistoriker Oliver Krauter aus Hessen ist zum Festival gekommen. Er war vor über 40 Jahren schon einmal hier. Wie im Jahr 1976, als er noch Student war, ist er als Rucksackreisender unterwegs. Mal mit dem Bus, mal mit der Bahn, mal trampt er.
Für mich ist das hier keine Filmkulisse, sondern Geschichte pur. Die Stadt wurde im 7. Jahrhundert gegründet. Die Stadtmauer ist fast 2 Kilometer lang, sehr massiv und komplett erhalten. Wo ich hier gerade stehe, ist byzantinische, venezianische und ungarische Geschichte vereint. Die Stadt hat sich seit meinem Besuch vor über 40 Jahren natürlich drastisch verändert. Ich war damals fast der einzige Tourist hier. Dieses Mal treffe ich leider auch auf viele Besserwisser-Touristen. Die finden immer alle anderen, die Dubrovnik besuchen, ätzend, außer sich selbst.
Oliver Krauter ist die letzten Kilometer mit Franco Conte und seiner Frau Laura angereist. Die beiden Italiener haben ihn beim Trampen mitgenommen. Franco und seine Frau wohnen in Dolce Acqua im italienischen Ligurien. Für die Überfahrt von Italien haben sie eine Autofähre benutzt. Beide reisen zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie feiern ihre Silberhochzeit und sind eigentlich auf dem Weg nach Bosnien und Herzegowina. Franco ist von Dubrovnik begeistert.
Wir wollen zur Brücke nach Mostar. Die soll der von Dolce Acqua sehr ähnlich sein. Wir gehen davon aus, dass auch dort viele Touristen sind, aber die sind bei uns in Italien ja auch. Hier sind es mehr Amerikaner und Briten. In Italien sind mehr Deutsche. Natürlich ist gerade der Massentourismus ein Problem. Aber der Tourismus hat auch dafür gesorgt, dass wir weltweit zusammenrücken, uns besser verstehen und friedlicher miteinander auskommen. Das ist auch gut so.
Oliver Krauter nimmt an einer Stadtführung teil. Sie ist auf Kroatisch und Montenegrinisch. Seine Mutter wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren und er hat jetzt Gelegenheit zu testen, wie viel er noch versteht. Die Stadtführerin Ludmila ist aus Montenegro und hat in Kroatien Seetechnik studiert. Während der Woche arbeitet sie als Lehrerin an einer Grundschule.
Es gibt in Dubrovnik ein paar Dinge, die man unbedingt gesehen haben muss. Hier im Rektorenpalast gibt es noch ein Gefängnis, einen Gerichtssaal und die ersten Münzen, die in der Stadt geprägt wurden. Dubrovnik hatte schon im 13. Jahrhundert eigene Münzen. Kroatische Sammler gaben einmal viel Geld für eine solche Münze aus. Heute ist uns der Euro lieber, so ändern sich die Zeiten. Wir gehen jetzt zum Franziskanerkloster. Dort befindet sich eine der ältesten Apotheken der Welt, die heute noch in Betrieb ist. Sie wurde 1317 zum ersten Mal erwähnt. Dort teilt sich unsere Gruppe in zwei Hälften. Alle, die eine Drei-Tunnel-Wanderung entlang der alten Eisenbahnroute machen wollen, gehen mit meinem Kollegen. Diejenigen, die mit dem Holzsegelschiff Karaka zur Insel Lokrum und zum Eisernen Thron von Game of Thrones wollen, bleiben bei mir.
Ich mache diese Schiffstour mit. Morgen will ich dann noch an die Plitvicer Seen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Karl-May-Film im Fernsehen gesehen habe. Das war vor rund 50 Jahren. Da dachte ich, wie viele andere auch, die wären in den USA gedreht. So kann man sich täuschen mit den Filmkulissen.
Als vor rund 50 Jahren die ersten deutschen Karl-May-Fans nach Kroatien in das ehemalige Jugoslawien reisten, steckte der Fantourismus noch in den Kinderschuhen. Wladimir Kutscher wohnt in der Nähe des Naturparks Paklenica, wo auch heute noch Wildwest-Veranstaltungen stattfinden. Wladimirs ganze Familie hat sich auf Karl-May-Filmsetführungen spezialisiert.
Wir machen den Job schon seit drei Generationen. Mein Großvater hat erzählt, wie verwundert er war, als die ersten Touristen kamen, damals schon teilweise als Old Shatterhand und Winnetou verkleidet. Mein Opa wusste gar nicht, dass bei uns überhaupt Filme für das deutsche Fernsehen gedreht worden waren. Inzwischen haben wir hier jährlich rund 1 Million Besucher. In meinem Dorf leben eigentlich alle von diesem Filmset-Tourismus.
Auch die Plitvicer Seen werden gerne von Karl-May-Fans besucht. Hier wurde unter anderem für den Schatz im Silbersee gedreht. Doch nicht alle, die hierher kommen, wissen davon. Adam Dietz lebt in Bryce Canyon City in Utah. Dass unter anderem an den Plitvicer Seen Filme über den erfundenen Indianerhäuptling Winnetou gedreht wurden, war neu für ihn.
It was quite interesting to have beautiful costumes and beautiful music and beautiful architecture.
Es war aber sehr interessant mit den schönen Kostümen, der Musik und den tollen Kulissen. Ich kenne die Filme gar nicht. Die muss ich mir unbedingt im Internet anschauen. Es sieht hier zwar nicht so aus wie in den USA, aber ich habe eben sogar eine Bärin mit zwei Jungen gesehen. Es ist eine aufregende Landschaft.
Which was pretty exciting.
Mein Bruder. Die schon fast legendären Blutsbrüder Old Shatterhand und Winnetou.
Filmsetreisende machen einen beträchtlichen Teil der Touristen in Kroatien aus. Viele Kroaten leben davon, die Mythen lebendig zu halten. Drakaris. Dass irgendwann einmal keine Setreisenden mehr kommen, erwartet der Taxifahrer Bruno Kovacic nicht.
We get a lot of visitors. So people are very interested.
Wir haben hier immer viele Besucher. Wenn es demnächst vielleicht weniger GOAT-Fans gibt, werden stattdessen sicher die Star Wars 8-Fans kommen. Teile der Serie sind gerade hier gedreht worden. Fahrgäste von Kreuzfahrtschiffen habe ich eher selten.
But it's a minority.
Unser Bürgermeister hat ja entschieden, dass nur noch 2 Kreuzfahrtschiffe täglich in unseren Hafen dürfen. Für die Chinesen werden Schiffe gebaut, auf die bis zu 10.000 Passagiere passen. Die können auf keinen Fall in Dubrovnik einlaufen. Wir sind Weltkulturerbestadt. Darum dürfen wir nur eine bestimmte Anzahl von Gästen täglich in die Stadt lassen.
Bruno Kovacic ist 38 Jahre alt und erzählt, dass er am Rande der Stadt mit Frau, Kindern, Eltern und Großeltern lebt. Er hat in England Computertechnik studiert, kam zurück nach Dubrovnik und gründete sein Taxiunternehmen. Er sagt, dass fast alle seine Freunde im Tourismus arbeiten. Die Filmset-Touristen genießen hier allgemein einen guten Ruf, denn sie bleiben meist mehrere Tage und lassen auch Geld für Übernachtung, Essen, Trinken und Taxifahren in der Stadt. Brunos Handy klingelt. Er soll Hotelgäste abholen. Sie kommen mit der Autofähre von Italien nach Dubrovnik. Das sind bestimmt Italiener. Die Deutschen kommen fast immer im Flugzeug, sagt Bruno und ist froh, dass er wieder einen Einsatz hat.
So, Heike Braun war das. Vielen Dank. Andreas Stopp muss raus. Albert Camus hat das Schlusswort. Herbst, hat er gesagt. Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird.